Wir hören die Lesung aus dem Johannesevangelium, Kapitel 1, aus der neuen Genfer Übersetzung. Ich tue es aber gerade auf Berndeutsch übersetzen. Es kommt uns einfach manchmal ein bisschen näher. Der Abschnitt kann man überschreiben mit dem Wort Jesus Christus, das Mensch gewordene Wort Gottes. Am Anfang, da war das Wort. Es war bei Gott und in allem war es Gott gleich. Von Anfang an war es bei Gott. Alles ist durch das Wort geschaffen worden. Und ohne das Wort ist nichts entstanden. In ihm war das Leben. Und das Leben ist das Licht für die Menschen. Das Licht leuchtet in der Finsternis. Und die Finsternis konnte es nicht auslöschen. Da ist einer gekommen, von Gott gesendet. Er hat Johannes geheissen. Er soll ein Zeuge sein für das Licht und alle darauf hinweisen, damit sie es erkennen und ahnen. Er selber war nicht das Licht. Er hat nur auf das Licht hinweisen. Das wahre Licht, das in die Welt kam und jetzt allen Menschen leuchtet, ist er, der das Wort ist. Er, das Wort, war schon immer in der Welt. Die Welt ist durch ihn geschaffen worden. Und doch hat sie ihn nicht erkannt. Er ist in seine eigene Schöpfung gekommen. Doch seine Geschöpfe, die Menschen, haben ihn abgewiesen. Aber allen, die ihn aufgenommen und ihm Glauben geschenkt, hat er das Recht verliehen, Kinder Gottes zu werden. Er, das Wort, ist Mensch geworden. Ein wirklicher Mensch von Fleisch und Blut. Er hat unter uns gelebt und wir haben gesehen seine Macht und Hoheit, die göttliche Hoheit, die ihm der Vater hat gegeben, ihm, seinem einzigen Sohn. Gottes ganze Güte und Treue ist uns in ihm begegnet. Der Johannes ist als Zeuge für ihn auftreten und hat gerufen, das ist er, von dem ich habe gesagt, nach mir wird einer kommen, der steht über mir. Denn bevor ich geboren worden bin, war er schon da gewesen. Wort aus dem Johannes 1. Wir singen noch ein Lied vor der Predigt. Dir, Gott, ist nichts verborgen. Es ist 96, Strophe 1 bis 5. Wir stehen noch mal dazu auf.
Thank you.
In der jetzigen Jahreszeit wird der Schatten länger und die Natur bereitet sich langsam auf den Winter vor. Auf den Wiesen, in den Gärten, sieht man dann vermehrt wieder die kleinen Herdhäufen von den Maulwürfen. Wenn man einen gepflegten Garten möchte, sind sie nicht gerade lustig. Aber das Bild vom Maulwurf kann uns etwas lehren. Der Maulwurf macht keinen Winterschlaf. Er muss also noch vor dem Winter genug Vorräte zusammenlegen. Und solange der Boden noch nicht gefroren ist, genug Gänge graben, damit er hier im Winter genug Nahrung findet. Der Maulwurf lebt vor allem im Dunkeln. Und wenn ihr euch jetzt fragt, wie ein Maulwurf uns predigen kann, dann hören wir doch auf die folgende Geschichte. So könnte ein Maulwurf mal zu Gott betet haben. Der du im Licht sollst wohnen, Gott, offen gestanden. Im Dunkeln fühle ich mich wohler. Ich grabe die Stollen, fresse, was mir ins Maul kommt, fürchte mich vor dem Fuchs, vor Jagdhund und Igel, zeuge die Jungen, halte das Nest ihnen warm. Höre jedoch mit Staunen, dass jenseits des Ackers dein Plan nicht endet. Höre, dass dort eine Stadt wächst, mit Brücken, Autos, Häusern und Menschen, dahinter noch tausend Städte und Länder. Gott, wäre das denkbar? Sollte es wirklich so sein, dass leckere Speise anders als Engerlinge es gäbe? Berge höher als Maulwurfshügel? Gott und am Ende dich selbst? Ganz unter uns, Gott, verzeih mir, das glaube ich nicht. Bedenken des Maulwurfs, so heisst die Kurzgeschichte oder das Gebet aus dem Buch von Rudolf Otto Wiemer, Ungewaschene Gebete. Gerade so dreckig und härtig wie der Maulwurf, der aus dem Boden auskommt, so ist doch das Gebet. Ungewaschen. Eben gerade so, wie es ist. Direkt aus dem Leben, direkt aus dem Herz. So dürfen wir zu Gott reden. Haben wir nicht gerade vor der Predigt das Lied gesungen? Dir, Gott, ist nichts verborgen. Du schaust mein Wesen ganz. Das Lied singt vom Psalm 139, wo steht: Herr, du erforschest mich und kennst mich. Ich hocke oder stehe auf, so weisst es du. Du verstehst meine Gedanken schon von weitem. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. Und schau, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht schon wüsstest. Der Gedanke, alle Menschen um uns herum könnten wissen, was in uns innen ist, was wir denken, was wir fühlen, die geheimsten Gedanken, ist nicht gerade eine Vorstellung, die uns beflügelt. Und es ist gut, ist es nicht so. Aber Gott ist anders. Und er sieht in unser Innerste. Das Schöne und das Verfaulte. Das Helle und das Dunkle. Können wir den Maulwurf verstehen in dem, was er sagt? Er möchte lieber im Dunkeln bleiben. Da kennt er sich aus. Da fühlt er sich sicher. Ab und zu kommt er schon an die Oberfläche, zeigt etwas von sich, aber dann kann er sich wieder zurückziehen. Und jetzt soll es aber noch so viel mehr geben. Ein Leben im Licht. Sogar einen dem Acker. Vielleicht lust es ihn ja gleich mal, aus seinem Loch rauszugehen. Zu schauen, zu schmecken. Aber nein, das alles weiss er ja nur vom Hören sagen. Kaum vorstellbar, dass es ein gutes Leben im Licht soll geben. Ein Leben zwischen Schatten und Sonne. dunkel und hell. Wir alle kennen beides. Wir alle haben schon Sonnenmomente erlebt und wir haben schon Schattenmomente durchlebt. Jemand, der das auch gut kennt, ist der Jakob. Seine Geschichte lesen wir im ersten Buch Mose. Dann zumal haben sich dunkle Schatten auf die Zelt der Familie Isaak gelegt. Es sind nicht Schatten von aussen, sie kommen innerhalb der Zelt. Die Art, wie die Mutter Rebekka versucht hat, einem jüngeren Sohn zu helfen, den Segen vom Erstgeborenen abzuluchsen, hat sich unvorteilhaft ausgewirkt. Auf den Rat der Mutter hat Jakob, sein älter Bruder Esau, mit Schleue und Hinterlist um das Erstgeburtsrecht betrogen. Jetzt ist so der Mutter nicht entgangen, der tiefe Groll, den der Esau von jetzt an gegen Jakob in sich trägt. Der Bruch in der Familie Isaak ist offenkundig. Tag um Tag vergeht, wo sich die Familie kaum über den Weg traut, in Angst, das nächste Unglück könnte hinter dem nächsten Ecke lauern. Der Esau hat vor, seinem jüngeren Bruder etwas anzutun. Als Rebekka nicht mehr aushaltet, ratet sie ihm Jakob zu fliehen. Sie überreden, nach Haran zu gehen, zu ihrem Bruder, Laban und Familie. So geht jetzt der junge Jakob von Beersheba nach Haran, kehrt den dunklen Erlebnissen im Elternhaus der Rücken, versucht, die dunkle Vergangenheit hinter sich zu lassen, einer ungewissen Zukunft entgegen. Aber allein unterwegs auf der Landstrasse ist es doch nicht so einfach, das alles hinter sich zu lassen. Gedanken, Emotionen bleiben im Herz. Im 1. Mose 32 können wir etwas erahnen von seinen Kämpfen im Herz. Er träumt nämlich. Im Schlaf, wo er neben der Landstrasse findet, sieht der Jakob im Traum die Himmelsleiter. Engel steigen hoch und runter. Oben an der Leiter steht Gott, der Herr, und er redet im Traum zu dem jungen Mann. Eben der Gott von deinem Vater Abraham und der Gott Isaaks. Jakob, das Land, wo du jetzt drauf schlafst, wird mal dir gehören und deinen Nachkommen. Auf deinem Weg bin ich mit dir und ein Mal wirst du hierher zurückkommen. Mein Plan mit dir steht fest. Gott reagiert auf die inneren Kämpfe von Jakob. Wir erinnern uns. Herr, du erforschest mich und kennest mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von Ferne. Der Herr vom Licht, wo wir auch von ihm im Johannes 1 lesen, sucht den Jakob auf, möchte ihn in die Gemeinschaft mit sich einladen und zeigt ihm auf, dass auch er, wie seine Vorväter, von ihm beruf ist, ein Leben im Licht zu führen. Ob es nur ein Traum war, hat er doch nicht vergeblich zum Jakob geredet. Am Morgen sagt er, Gott ist an diesem Ort und ich wusste es nicht. Dem jungen Mann, der sich bis jetzt in Hinterlist geübt hat, scheint ein Licht auf. Es ist, wie wenn die ersten Lichtstrahlen in die Gänge vom Maulwurf würden fallen. Noch liegt die ganze Schuld von den vergangenen Tagen schwer auf dem Jakob. Er kann sie nicht ordnen. Er kann das Geschehene nicht ungeschehen machen. Aber was Gott erwartet, damit er seine Gegenwart und sein Heil einem Menschen zeigen und erfahrbar machen kann, sind nicht in erster Linie reine Menschen, sondern Menschen, die offen sind und sich auf ihn einlassen. Jakob nimmt sich vor, diesen Weg mit Gott zu probieren. Und er sagt, wenn es wirklich funktionieren dann soll Jahwe mein Gott sein. Durch diese Begegnung gewinnt der Jakob Zuversicht. Man kann lesen, als er von seinem Nachtlager weiterzieht, da hob Jakob seine Füße, ging nach dem Lande der Söhne des Ostens. Und so freundlich geht es dir auch weiter. In Haran ankommen, begrüßten sie Onkel Laban freudig. Er läuft dem Jakob entgegen, umarmt und küsst ihn und nimmt ihn in sein Haus auf. Nach einem Monat fragt er ihn: Jakob, du sollst nicht vergebens bei mir arbeiten. Was hättest du gerne als Lohn? Das klingt gut. Und der Jakob darf sogar um die Hand von der Rahel bitten, der jüngeren Tochter vom Onkel. Das Leben ist Sonne. Aber als die Hochzeit da ist, gibt ihm der Onkel nicht die versprochene jüngere Tochter, sondern die ältere. Wie ist der Jakob betrübt und enttäuscht? Er fühlt sich betrogen. Auf einmal sind die Schatten wieder da. Und mit welcher Wucht? Es ist, wie wenn sein Betrug, den er vor langer Zeit gegen Vater und Brüder begangen hat, jetzt auf ihn zurückgehe. Was hat ihn da eingeholt? So viel weit weg von seiner Heimat. Der Jakob kämpft. Auch er hat die Rahel so gerne bekommen, dass er bereit ist, weitere Jahre bei seinem Onkel zu arbeiten, damit er auch die Rahel bekommen darf. Diese Jahre beim Onkel werden zu intensiven Jahren. Der Jakob wird Vater von vielen, vielen Kindern, ein wahrer Segen. Doch immer wieder schleicht das Dunkle um ihn herum. Die zwei Schwestern, die jetzt beide seiner Frauen sind, mögen einander Kinder kaum gönnen. Auch seine Nebenfrauen arbeiten nicht miteinander. Sie gehen einander aus Weg und fechten eigene Kämpfe gegeneinander aus. Die Familie wird grösser vom Jakob. Mittlerweile hat er eigene Herde von Tieren. Aber der Frieden will sich nicht einstellen. Der Onkel ändert auf einmal immer wieder die vereinbarten Lohnbestimmungen. Was der Jakob seinerseits dazu treibt, in seine alte, hinterlistige Art zurückzukehren. Mit viel Fantasie findet er immer wieder neue Methoden, um seinen Anteil an den Tieren zu vergrössern. Bis schliesslich die Spannung und die Auseinandersetzung mit dem Onkel und Cousin so gross wird, dass dringend etwas muss gehen. Gott ist immer noch mit dem Jakob. Er hat ihn nicht vergessen und ihn nicht verlassen. Während der Jakob unter dem innerlichen Druck steht, redet Gott wieder zu ihm. Jakob, geh zurück ins Land deiner Väter. Zurück zu deinem Geburtsort. Ich werde mit dir sein. Eindrücklich. Gott verfolgt einen klaren Plan mit dem Jakob. Er will ihn aus den Schatten mehr und mehr befreien. Er will für einen Jakob ein Leben im Licht. Der Weg vom Schatten ins Licht ist kein einfacher. Der Jakob muss sich irgendwann dem Schatten stellen. Die Flucht kann nicht die Lösung sein. Und darum macht Gott ihm jetzt Mut. Jakob, stell dich. Geh zurück, du bist nicht alleine. Denk an mein Versprechen aus dem Traum von dem zumal. Der Jakob nimmt den Rat an. Zusammen mit der Familie packt er seine Haushaltung und verlässt den Onkel. Aber das passiert während der jährlichen Schafschur. Der Onkel merkt es erst 3 Tage später. Und was für eine Taube wächst jetzt in dem Onkel, wo er merkt, dass die davon gezogen sind. Er geht ihnen hinten nachher mit dem Gedanken, dem will ich es zeigen. Aber Gott lässt es nicht zu. Sein Plan darf niemand durchkreuzen. Wenn Gott sich vorgenommen hat, einen Mensch vom Dunkeln ins Licht zu führen und der Mensch offen ist dafür, so kann sich niemand mehr gegen Gott stellen. Gott kämpft für den Menschen. Und so begegnet Gott dem Onkel Laban, dem Aramäer, auch dünnen Traum und sagt ihm ganz klar: Laban, hüte dich, mit Jakob anders als freundlich zu reden. Dieser Traum fährt dem Aramäer ein. Die beiden können sich einigen, der Jakob darf weiterziehen. Wie wird euch die Ankunft sein? Manche Enttäuschung hat der Jakob in diesen 20 Jahren in Haran erlebt. Und Gott hat es zugelassen. Das alles hat ihn aber schliesslich dazu bewogen, nicht in Haran zu bleiben, sondern zurückzugehen. Ja, sich dem Schatten zu stellen mit Gott an Seite. Aber es wird schwer. Auf dem Weg für heim sieht der Jakob aber auf einmal Engel. Sehr viel Engel. Es ist ein ganzes Engel, Herr Gottes. Was für eine Glaubensstärkung für den Mann. Denn vor ihm steht jetzt die grösste Probe. Er wird dem Esau begegnen. Und schon gleich erreicht ihn die Nachricht. Der Esau zieht ihm entgegen mit 400 bewaffneten Männern. Der Jakob seinerseits trägt keine Waffen bei sich. Seine Frauen sind dabei, die vielen Kinder, müde, schutzlos, so auch seine Herden. Der Jakob schickt seinem Bruder Geschenke entgegen, in Hoffnung, er lasse sich besänftigen. Aber da, in dieser einen Nacht, wo der Jakob seine Leute über den Fluss Jabok bringt, er drückt ihn auf einmal die ganze Angst, die ganze Schuld von früher, so dass er allein an dem Fluss bleibt und nicht mehr anders kann, als sich und Gott einzugestehen. Ich kann mir nicht selber helfen. Ich kann mich nicht selber aus dem Dunkeln befreien. Ich bin im Sumpf. Ich ertrinke. Herr, schreit er in die Nacht raus, hilf mir. Du hast doch versprochen, an meiner Seite zu sein. Der Jakob sucht bei Gott, was er in sich selber nicht findet. Da kommt der Mann in Finsternis auf ihn zu. Und es entsteht ein heftiger Kampf. Noch lässt die Geschichte offen, mit wem der Jakob hier kämpft. Es steht ein Mann. Der Kampf ist heftig und tobt die ganze Nacht. Es ist der Kampf mit der Wahrheit. Alles, was der Jakob verdrängt hat, stürzt jetzt auf ihn ein. Jetzt kann er nicht mehr fliehen. Die Begegnung mit dem Esau, dem Schatten, der ihm immer gefolgt ist, kann er nicht mehr ausweichen. Er muss sich der Wahrheit stellen. Ja, er, der Jakob, ist ein Betrüger. Wie muss es in dieser Nacht in diesem Mann innen getobt haben? Ich stelle mir vor, dass ich vielleicht Gedanken war, aber ich hatte doch das Recht gehabt. Der Betrug war vielleicht gar nicht so schlimm gewesen. Der Esau hat sich ja gar nie darum getan, um das Erstgeburtsrecht. Und er kämpft die ganze Nacht. Gegen Morgen merkt der Mann, der Freund, dass er den Jakob kaum bezwingen kann. Der Stolz vom Jakob ist so gross. Und darum gibt er ihm jetzt einen heftigen Schlag auf das Hüftgelenk. Erst da geht der Jakob auf und geht zu Boden. Jetzt schaut er zu einem Mauchen und sagt: Aber ich lasse dich nicht gehen, bis du mich segnest. Der fremde Mann geht zur Antwort: Von jetzt an, Jakob, bist du ein neuer Mann. Du hast dich gestellt, hast gegen Menschen und Gott gekämpft. Von jetzt an sollst Israel heissen und deine Nachkommen auch. Israel heisst, wir haben einen Gott, der überwindet. Die Geschichte lässt offen, ob der Mann ein Engel war, Gott in Menschengestalt. Der Kampf auf jeden Fall ist der Kampf vom Jakob mit der Wahrheit. Gott hat ihm die Wahrheit entgegen. Und jetzt am Boden kann er sich eingestehen. Ja, zuerst brauche ich Frieden mit Gott. Und dann kann ich vorwärts gehen. Der Ort an dem Jabok hat den Namen Pniel bekommen. Es heisst Gottes Angesicht. Und so hat es der Jakob auch gesagt: Ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen. Der Weg vom Schatten ins Licht ist kein einfacher. Irgendwann kommt die Begegnung mit der eigenen Wahrheit, mit der eigenen Schattenseite. Das kann sehr schmerzlich sein. Für die Bibel ist die Begegnung mit dem Schatten aber auch eine Begegnung mit Gott. Gott ringt mit uns, gibt uns nicht auf, führt uns zur Wahrheit. Da kann Befreiung geschehen, Fassaden können fallen, Versöhnung passiert. Und wo der Jakob an diesem Morgen den Fluss überquert, um einem Esau zu begegnen, steht: Die Sonne schien bereits auf ihn, als er durch Pniel zog. Er hinkte an seiner Hüfte. Der Maulwurf ist rausgekommen aus seinem Loch. Er ist eine Sonne. Jetzt ist der Weg über einen Fluss leichter. Ein neues Ufer. Ein neuer Lebensabschnitt. Aber manchmal nimmt man auch Narben mit. So wie der Jakob, der jetzt hinkt. Zeichnet von dieser Schattenbegegnung. Vielleicht ist er von dort an aber langsamer und auch achtsamer auf seinem Weg gegangen. Und der Esau, der ist ihm entgegengekommen, mit Tränen. Hat ihn umarmt und geküsst, und da steht: Sie weinten. Gott kennt dich. Nicht, weil er einfach neugierig ist, weil er daraus einen Vorteil zieht und am Ende noch gegen dich verwendet, sondern weil er sich für dich interessiert, ob es dir gut geht, ob du Hilfe brauchst, ob es echt genug Licht in deinem Leben gibt.